Wir beide sind echt so wie zwei Seiten von Toilettenpapier. Deine ist benutzt und ich bin noch eingepackt.
Oh Gott. Ich versuche gerade dieses lass Bild es, auf uns zu lass übertragen. Es. Aber, Heidi ho, Welt da draußen. Wir sind am Start. Euer liebster Film- und Serien-Podcast, Steven Spoilberg. Heute in trauter Zweisamkeit. Ich freue mich. Ich bin schon ganz sexuell aufgeladen, weil ich habe hier den wunderbaren, den athletischen, den atemberaubenden Mo.
Kannst auch Knull zu mir sagen, wenn du willst.
Knull?
Knull.
Was ist denn Knull?
Kommen wir gleich zu dem
okay, ich bin, Knull. Ich bin da sehr gespannt. Knull. Das ist ein komisches Wort.
Ja, auf jeden Fall. Ist auch ein komischer Dude.
Ach so, das ist ein Name.
Ja.
Ach, guck an. Ja. Weil in einem anderen Podcast, dessen Name hier nicht genannt wird, gab es letztens die Aussage, alle Wörter mit KN sind gut gewordet. Und da würde das ja drunter fallen. Also so Knall.
Okay.
Oder, was Knirschen.
Heißt denn, was heißt denn gut gewordet?
Also sind einfach gute Wörter. Klingen so. Für das, was sie ausdrücken, gut.
Ach so, also generell wurde da in einem Podcast behauptet, dass Wörter mit KN.
Alles, was mit KN. Knall, Knirschen, Knobeln, okay. Knifflig.
Okay. Okay.
Alles gute Wörter.
Aber auch nur am Anfang, ne?
Ja.
Knöpfe.
Weil Unke nicht so geil.
Knirpse.
Aber ist ja nicht mit K, sondern mit NK. Naja, gut. Siehst du, Knoten. Ja, auch Knoten. Super Wort. Ganz großartig. Naja, gut. Ist jetzt, wie gesagt, ich würde gerne das als meine Idee verkaufen, diesen Take, aber es ist nicht meine und die meisten, die uns hören, oder einige werden auch wissen, wo es her ist. Ist nicht allzu schwer, das rauszufinden. Aber darum geht's ja jetzt auch gerade nicht. Wir waren bei Knull.
Frage ich mich natürlich wieder, womit verbringst du deinen Zeit, wenn das die Quintessenz eines anderen Podcasts.
Ja, also Quintessenz hast du jetzt hinzugedichtet. Das würde ich jetzt, so weit würde ich da nicht gehen.
Womit du nach draußen gehst und versuchst, mich anzuwerben.
Nee, das würde ich nicht tun. Das würde mir gar nicht einfallen, weil du bist ja spezieller Typ mit einem ganz eigenen Kopf, mit eigenen Vorstellungen und nicht immer nachvollziehbar. Durchaus, also gerade Thema Musik zum Beispiel, ist mir bis heute ein Buch mit 7 Siegeln.
Ja, ich habe auch noch keinen gefunden, der einen Musikpodcast mit mir machen will, was in der Regel, ich habe schon, tatsächlich Leute haben mich angeschrieben auch, was das angeht.
Ja, ich hätte es ja gemacht.
Aber die haben alle so einen komischen Geschmack wie du. Also siehste. Immer nur in dieser Schrei-Area und ne, never ever. Nope. Oh.
Ja. Ja, siehst du, aber auch apropos Musik, also der Sandro, der hat ja wieder in seiner Terminverschusseligkeit, gutes Wort, hat er vercheckt, dass das doch nicht der Tag ist, an dem ich Auftritt mit meiner Band in der Kneipe hatte letzte Woche, dass er da doch nicht bei uns hier im Lande ist und hat den sozusagen verpasst. Hat er wirklich was verpasst? War gut, hat Bock gemacht.
Euren Knallerauftritt in der Kneipe. Knallerauftritt,
ja. Ja.
In der Kneipe hat er verpasst, ja.
Ja, ja, war gut.
Ja.
Weil sonst ist ja immer mit so einer Band dieser Art, also Coverband akustischer Natur, dass die meisten Auftritte, die man spielt, halt für Freunde und Verwandte und ähnliches meistens nicht zugänglich sind, da sie ja in geschlossenen Gesellschaften stattfinden, weil man ja auf Hochzeiten und irgendwelchen anderen Festivitäten gebucht ist. Mhm. Und da ist es eben einfach mal eine Seltenheit, wenn du so öffentliche Auftritte hast, wie da eben. Da gab es die Chance, uns zu sehen. Und es war cool, hat richtig Bock gemacht. Also an alle, die zuhören und da waren, danke. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht wie mir.
Ja, ich habe keine Band. Ich mache andere Sachen.
Warum eigentlich nicht?
Weil ich kann keine Instrumente spielen, damit fängt es an, glaube ich. Also die meisten Bands brauchen das wohl, habe ich mir sagen lassen.
Also singen kannst du aber auch nicht. Also dann kannst du ja gar nichts bieten.
Wahrscheinlich nicht. Also ich habe schon mal Songs aufgenommen, aber da habe ich ja mit Absicht die Stimme wie du dir denken kannst, verändert, weil sie keine Lieder sein sollten, sondern eher so Audiokunst. Ah, nee, ich kann nicht singen, ich kann keine Instrumente spielen. Nee. Daran liegt wahrscheinlich.
Dann nur Mastermind hinter irgendeiner Band. Das könnte vielleicht noch stattfinden.
Ja, das könnte ich schon eher, glaube ich, auch. Ja, ich habe schon gute Ideen dabei, aber die würden dir alle nichts geben.
Naja, muss ja auch nicht. Man muss ja nicht auf jeder Hochzeit tanzen.
Jetzt ja gerade, komm, wir sind ja schon so schön dabei. Und es ist gerade ja brandaktuell. Ist denn sowas wie nach 16 Jahren mal wieder eine Platte machen von The Cure? Ist das für dich ein Thema oder kratzt dich das nicht die Wumpe?
Nee, habe ich nie gehört.
Ah ja, okay.
Ist wirklich,
damit ist
ich
das
kenne
Gespräch
Lieder,
auch schon wieder zu Ende.
Nee, ich kenne Lieder und die finde ich gut. Also das ist Musik, die kann man sich anhören, die sind auch angenehm, aber es ist nichts, was da irgendwo meinen Horizont sprengt und mich in ekstatischer Tanzwut zurücklässt oder
in Schwelgen also die
von Gefühlen und Emotionen. Ja, also die Lieblingsalben
von The Cure sind auch nichts für Tanzwut. Also zumindest nicht meine Lieblingsalben, also insofern. Ja gut, hätte ja sein können, dass du sagst, ja klar.
Aber ja. Ich stehe dieser Band sehr positiv gegenüber. Ich finde ganze Ausstrahlung, Aura, Robert Smith und so, cooler Typ, mag ich gerne.
Tja, siehste. Hätten wir das auch geklärt, neues Album von The Cure. Ich finde das sehr gut. Es hätte besser sein können, natürlich, aber dafür, dass ich gedacht habe, da kommt gar nichts mehr und das letzte war wirklich schrecklich, bin ich natürlich happy, dass da noch was gekommen ist und
Ich könnte auch gar keinen Musikpodcast machen, weil dafür bin ich viel zu diplomatisch. Ich finde, dieses berühmte über Kunst kann man nicht streiten, finde ich nirgendwo so angebracht wie bei Musik. Also ich finde, du kannst halt niemanden sagen, du kannst halt eigentlich kaum über Musik sagen, das ist scheiße, sondern es gibt einfach Leute, die das anspricht und sagen, nee, das für meinen Geschmack ist das richtig super so und
ja, aber nach der Logik.
Ich finde, da kann man schwer drüber diskutieren.
Also nach der Logik würde ich dann schon sagen, ist das bei Filmen genauso, weil.
Nee, Filme sind viel komplexer, setzen sich aus viel mehr Komponenten, Einzelleistungen von einzelnen Personen zusammen und sind dadurch ein so immenser Komplex an künstlerischen Einflüssen, die zusammengefügt zu einem Werk werden, dass man da schon drüber reden kann, was ist da dran gelungen, welcher Aspekt kommt rüber, welcher nicht. Das geht schon. Bei Musik schwierig, weil es einfach oft eine Leistung von maximal 5-6 Personen in erster Linie. Natürlich sind da noch Produzenten und bla 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 hinten dran, aber trotzdem ist die Kunstform viel komprimierter und viel mehr auf den Punkt, sodass du in der kurzen Zeit, die du mit so einem Song hast, deutlich mehr Potenzial hast, da lange so lange dran zu feilen, dass es gut oder nicht gut ist. Also das sehe ich wirklich schwer, da drüber ein Urteil zu fällen.
Ja. Also wie gesagt, bisher klappt es eh noch nicht. Insofern musst du dich auch noch nicht darauf einstellen als Gast eigentlich. Aber was mal ganz interessant wäre, wäre ja tatsächlich vielleicht sowas wie wir nehmen uns die 100 besten Alben, gewählt von XYZY und man geht die durch, weißt du? Quasi Horizont erweitern und dann sagen, was, ne, sowas wie Pet Sounds von den Beach Boys gilt als ein unschlagbares Meisterwerk. So, auf ganz vielen Listen, immer ganz weit oben. Und jemand wie du, das würde mich sehr interessieren, wenn du das erste Mal Kopfhörer auf dem Sofa sitzt und hörst dir Pet Sounds an. Was das mit dir macht. Ob das eine ähnliche Erfahrung war wie bei mir. Sowas zum Beispiel, das fände ich spannend. Oder
finde ich als Konzept nicht verkehrt.
Dann mache ich mal einen Spin-off und lade mir dann einfach Leute ein, bei denen ich weiß, da ist noch was zu retten.
Und da ist die Ansage, komm, diese Platte, die ist Teil unseres Podcasts, du hörst die und ob du 5 Minuten oder 35 Minuten was darüber erzählst, ist mir Wumpe.
Genau.
Go for it.
Ja, genau. Keine stringente Handlung im Sinne von, wir wollen hier maximal 20 Minuten reden oder sowas, sondern wenn wirklich jemand sagt, das ist das Album, das habe ich schon 1000 Mal gehört oder so und hat ganz viele Geschichten damit, dann müssen die ja auch rausgepupst werden.
Ja. Nö, also dafür kann ich mich begeistern. Ich meine, so im Ansatz hast du das ja schon mal unter uns entfachen können. Manch einer, der uns länger schon zuhört, also viel länger uns schon zuhört, der mag sich dran erinnern. Wir haben es, glaube ich, auch mal im Podcast schon mal erwähnt mit deinen Playlists aus 15 zusammengewürfelten Songs, die wir uns dann irgendwann gegenseitig erstellt und hin und her geschickt haben. Da hast du zumindest bei zwischen Steven und mir einiges ausgelöst.
Ja,
damals.
Schön. Ja,
wir haben uns dann wirklich auch so
auch
Viertelstunde lange Sprachnachrichten geschickt mit der Review zu den 15 Songs, die auf dieser Liste waren.
Ja, und ihr hattet untereinander auch, und das ist natürlich super, auch schöne, sehr viele Treffer einfach. Und dann macht das Ganze natürlich noch viel mehr Spaß. Ich hatte ja das ähnliche Gefühl mit meinem Kumpel Graham, der in Liverpool lebt, dass wir auch untereinander, obwohl komplett verschieden, ganz viele Treffer hatten. Und sein Horizont ist dann nochmal, also wenn du denkst, meiner ist weird oder seltsam oder weit, so kann man es ja auch positiv nennen, seiner ist da, der schlägt da nochmal alles. Und der versucht halt mir andauernd seit gut 20 Jahren jetzt sogenannte World Music unterzuschieben die ganze Zeit. Er ist großer Fan von afrikanischer Musik und ja, ich finde die Tracks immer wieder und muss mir dann immer wieder sagen, tja, auch der wird es nicht. Aber auch da hat er das tatsächlich mal geschafft. Eine Band aus Afrika, die haben ein sehr, sehr geiles Album gemacht, weil sie sich dann konträr zu dem, was man erwarten würde, eben einer anderen Musikrichtung wieder gewidmet haben. Und das war schon wieder ein Knaller. So, ja. Ja, also könnten wir einen eigenen Podcast füllen, machen wir vielleicht auch nochmal, mache ich vielleicht nochmal als Ableger.
Ja. Weißt du, das Schönste, was ich mal zu uns gehört habe, war ein Bekannter von mir, der dann mal meinte, als ich mal gefragt hat, und hast du einen Podcast mal gehört? Und da meinte er so, ja, auf jeden Fall. Filme zwar nicht mein Nummer-1-Thema, aber am Ende auch völlig egal, weil ich höre euch auch zu, wenn ihr darüber redet, auch wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr Mofa-Teile im Internet bestellt.
Ja, siehst du.
Und das war ein schönes Kompliment, ja, ich mochte das. Fall.
Ja, super, super. Ja, also es gibt auch tatsächlich, ich höre ja auch viele Podcasts und es gibt tatsächlich welche, wo ich Teile weglasse, weil ich weiß, die interessieren mich nicht, die finde ich nicht gut. Aber es gibt Teile in dem Podcast dann, die finde ich immer wieder gut. Und dann höre ich die, so wie ich höre regelmäßig den Empire-Podcast vom Magazin, neue Filme etc. pp. Und da gibt es am Anfang immer einen lustigen Teil, dann kommen langweilige Interviews und dann kommt Trailer-Reaction, sowas in der Art und dann Filmbesprechung später nochmal. Und dazwischen sind halt immer Gäste und die interessieren mich einfach überhaupt nicht. Die spule ich immer weg, das schadet mir nur. Und ich konzentriere mich halt immer nur auf das, was wirklich dann um Filme geht. Und so habe ich auch viel Spaß. Ich weiß auch, dass so die ein oder anderen Leute halt bei anderen Podcasts gerne vorne das Geschwafel hören und wenn es dann ins Thema geht, dann sind sie raus.
Siehst du, und das wäre jetzt der Punkt, wo wir uns gerade befinden. Wir haben nämlich heute ein relativ langes Geschwafel vorneweg gehabt mit 12 Minuten. Das ist, glaube ich, lange nicht mehr vorgekommen. Sonst sind wir sehr fix in der Folge drin.
Weil du immer so drückst.
Nein, so. Nein.
Heute war es
schon. Wäre nur, dass es alles ein bisschen effizienter abläuft. Und infolge dieser Effizienz, dieses Gedankens der Effizienz, werde ich mich jetzt kurz fassen, denn es ist ja quasi ein alter Hut. Ich wollte nur mal Vollzug melden, dass ich Beetlejuice und Beetlejuice geguckt habe. Ich habe es jetzt mal gemacht, hat ja den Film nie gesehen. Und als wir drüber uns unterhielten, habe ich gesagt, ich habe das fest vor und habe jetzt beide angeschaut und hab ja vorher schon immer die nicht sehr wohlwollend von einigen aufgenommene Aussage getätigt, Tim Burton und ich wären keine Freunde und das ist damit auch nicht anders geworden. Mhm. Das ist okay. Ich finde, der erste Teil ist wirklich schlecht gealtert. Das muss ich sagen. Also gerade die schlechten Computereffekte, die tun wirklich weh. Mhm. Also die Practical Effects geil. Gerade auch, was die im zweiten Teil mit den Practical Effects immer noch machen. Das finde ich super geil und charmant. Da bin ich Fan von, aber dass eben im ersten Teil doch relativ viele schlechte Computereffekte drin vorkommen, das war Augenkrebs. Muss ich sagen. Ansonsten ist das sehr typisch Tim Burton mit dieser spleenischen Art, die halt die Leute, die den mögen, halt extra deswegen ihn eben mögen. Ist aber alles nicht so my cup of tea. Also ich mag diese Weirdness manchmal und dosiert, aber in meisten Teilen eben nicht so gerne.
Tja.
Deswegen ist es ein okayer Film. Der zweite hat mir deutlich besser gefallen, weil man da schon merkt, man hat das alles in die jetzige Zeit oder in unsere jetzigen Sehgewohnheiten transportiert und trotzdem diese Charmanz beibehalten. Das ist durchaus, was ich anerkennen kann und was ich auch irgendwie cool fand. Aber insgesamt habe ich jetzt auch hätte ich nichts verpasst, wenn ich beide nicht gesehen hätte.
Tja, du, was soll ich sagen? Ich mag Burton, Es sei denn, es wird gesungen, dann bin ich nicht so dafür.
Die singen!
Ja, wir haben erst kürzlich nochmal seinen Batman gesehen, seinen zweiten Batman, der ja tatsächlich also einer der besten Batmans überhaupt ist. Das lasse ich mir auch nicht von dir kaputt reden. Insofern.
Das hab ich gerade gesagt, ich generell Tim Burton scheiße finde, habe ich nicht gesagt. Der zweite ist doch Batman Forever mit, Returns. Returns. Ja. Ne? Mit Michelle Pfeiffer als Catwoman und Danny DeVito als Pinguin.
Ja.
Pinguin, da war doch was, ne? Da gab's doch so eine Serie aktuell, ne? Die geht bald zu Ende.
Ja, da gab's eine Serie, die geht bald zu Ende und dann geht's erst richtig los, sagen
wir. Das stimmt. So. Aber der ist fantastisch. Ich pflichte dir 100% bei. Und ich liebe auch, also 10 von 10 von bei mir ist Sleepy Hollow. Geiler Film, lieb ich. Hm. Aber es ist eben so ein Hit or Miss. Es gibt auch genügend Filme, mit denen nichts anfangen kann.
Ja, das geht mir aber auch so. Also so ist das. Also sein die Wonka Schokoladenfabrik Schnickschnack.
Ah gut, den liebe ich auch. Ja, gerade das Beispiel.
Wir beide sind echt so wie zwei Seiten von Toilettenpapier. Deine ist benutzt und ich bin noch eingepackt.
Oh Gott. Ich versuche gerade dieses Bild auf uns zu übertragen. Gut.
Okay, also du hast du gesehen.
Ja, habe ich jetzt gemacht. War okay, war unterhalten.
Beetlejuice. Und der dritte heißt dann Beetlejuice. Das geht ja nicht, weil dann kommt er ja.
Ja, aber das wäre natürlich genau der Meta-Gag, den es eigentlich braucht.
Selbstverständlich. Ja, natürlich. Dann ist es aber wahrscheinlich so wirklich so Beetlejuice und dann drei Punkte oder irgendwie
so. Ja, irgendwie so. Also den Gag, alleine für den Gag lohnt sich, diesen Film zu machen.
Ja, okay. Okay. Ja gut, also der Sandro hat sich was gewünscht und so, ich versuche dem nachzukommen, aber so richtig weiß ich nicht, ob es was wird. Er hat sich einen Rant gewünscht und je nachdem, ob es gleich ein Rant wird oder nicht, startet jetzt ein Jingle.
Das ist die Rant-Zone. Ja, das Hohn. Schnell dich an, Sohn. Das ist die Rant-Zone. Ja, das Hohn.
Ich habe nämlich Venom 3 gesehen, das war ja auch sehr interessant. In unserem Bandchat, dass ich einfach gesagt habe, ich habe den gesehen und es ist ja kein Geheimnis, dass ich divers ist, wenn ich nicht warten kann, auch gerne mal über ein VPN gucke oder was auch immer sich da anbietet. Und er dann auch gesagt hat, oh, will ich auch. Ich sage, nee. Ich habe mein sauer verdientes Brotgeld genommen und bin ins Kino gegangen. Kann ich auch kurz erklären, das ist halt einfach so, dass manchmal will die Frau ins Kino und dann gehen wir. Und ich hatte halt das Pech, das bei Venom 3 zu machen. Ich bin kein Fan dieser Serie. Ich glaube, die sind alle drei nicht besonders gut bei mir weggekommen. Wahrscheinlich am ehesten noch der erste, weil da alles neu war und vielleicht witzig sogar. Und es ist Tom Hardy, ne? Das ist ja auch eigentlich für was wert. Und jetzt ist es zu Ende. Also Venom 3 ist, ich würde auch sagen, endlich zu Ende. Und ich hoffe, das bleibt es auch. Natürlich, wir reden hier von Sony und so viele IPs haben die nicht. Das heißt, es würde mich nicht wundern, wenn es dann doch nochmal irgendwie ein Venom gibt. Und ich mache jetzt hier direkt gleich am Anfang den Pitch. Was Venom gut tun würde, wäre eine durchgeknallte Zeichentrickserie, in der er richtig garstig sein kann und böse, in der er Blut spritzt, in der er Leute frisst und in der er einfach auch mal so ein bisschen unter der Gürtellinie vielleicht Gags macht. Das kann ich mir gut vorstellen. Dafür ist Venom 3 gut. Oder Venom, das Ding. Wofür Venom nicht so richtig gut ist, für ein spannendes Kinoerlebnis. Das Ding hier geht gerade mal 90 Minuten und ich bleibe dabei, wenn ein Superheldenfilm so kurz ist, dann hat der Fehler. Dann braucht man nicht gucken, um zu wissen, dass der Fehler hat. Einer der Hauptfehler ist hier, ich kann Tom Hardy in dieser Figur nicht ertragen. Er ist ganz, ganz schlimm. Der steht die ganze Zeit nur in der Ecke und redet mit sich selber, haut sich an den Kopf und dann kommt halt der Venom-Charakter. Und ja, ich gebe zu, auch da musste ich ab und zu schmunzeln, weil der, wenn der die Stimme verstellt und einfach immer nur sagt, dann ist das schon irgendwie witzig, ja. Aber Tom Hardy dabei zu sehen, ein Schauspieler, der eigentlich was kann, der sich dann benimmt wie so eine Aufziehpuppe, wie so ein Pinocchio-Typi, der da immer nur von links nach rechts flitzt und dann den Leuten nochmal und nochmal sagt, du, ich bin gerade nett zu dir, weil ich dir das Leben retten will und dann kommt Venom und beißt da die Köpfe ab. Ach, weiß ich nicht. Also Ich fand den zweiten schon sehr schlimm und am Ende vom zweiten sehen wir ja, dass Venom und Eddie in das Multiversum gezogen werden. Und da gab es ja ganz viele Vermutungen, was könnte Venom 3 jetzt alles mit sich bringen? Mittlerweile weiß man nichts. Einfach nichts. Denn am Anfang von Venom 3 wird er wieder ausgekackt und ist in seinem scheiß Drecksuniversum wieder zurück. Es hat nichts mit ihm gemacht. Gar nichts, weil die Geschichte wieder da stand, wo alles stattgefunden hat. Und wir,
das ist schön. Einfach mal so eine große Geste rausholen und daraus nichts machen. Ja, ne?
Was mich dann auch richtig platt gemacht hat, ist, wir erfahren, dass Venom 1, 2 und 3 in einem Jahr stattfinden. Also die sagen dann, wir sind gerade mal ein Jahr zusammen. Ein Jahr, ich weiß es nicht. Für mich war das zu viel. Man sieht Tom Hardy natürlich an, dass da kein Jahr zwischen liegt, sondern deutlich mehr Zeit. Also seine Falten haben mittlerweile schon eigene Caravans, muss man ja sagen. Und die Geschichte ist relativ simpel, so wie es der Name uns schon suggeriert, ist es so, wir sollen Abschied nehmen von Venom, von Eddie und von dieser trauten Zweisamkeit sollen wir Abschluss nehmen. Und zum Schluss wünscht sich Venom halt irgendwie, ich will nach New York. Wir wollen alle mal nach New York. Venom will auch nach New York. Und dann soll das ein Roadtrip sein, denn die versuchen dann nach New York zu kommen. Das ist ein bisschen schwierig, weil die werden ja ganz, die werden ja gejagt, weil im zweiten Teil ja jemand umgekommen ist. Und für die Leute, die sich nicht mehr dran erinnern oder die den noch nicht gesehen haben, will ich das ja auch nicht spoilern, aber es kommt jemand um und Eddie wird die Schuld dafür gegeben. Deswegen ist er auf der Jagd. Und er ist ja eigentlich noch auf der Jagd nach auf der Flucht vor Carnegie, der ja auch noch irgendwie existiert.
Carnegie.
Also das alles so im Hintergrund und wir treffen Knull, unseren Freund.
Knull.
Knulli ist, ich vermute.
Knull ist ein knaller Typ, oder?
Ich vermute es. Ich weiß es nicht und wir kriegen keine Antwort darauf. Das ist ja das Problem. Knull ist ein Dude, der auf dem Hocker sitzt und vor sich hin schwadroniert, dass er irgendwo gefangen ist und schuld sind die Symbionten, die irgendwie was erschaffen haben, dass er von da, wo er ist, nicht weg kann. Und plötzlich, also wo es ja jetzt Eddie und Venom schon ein Jahr lang gibt oder sowas, aber plötzlich an diesem Dienstag fällt ihm ein, ich glaube, ich habe eine Lösung für das Problem, dass ich hier raus kann. Dazu muss ich nur meine Schoßhunde losjagen, die sogenannten Xenophagen, das sind so alienartige Tiere, Hunde, ja, die irgendwie sehr groß sind und schleimisch und viele Menschen essen können und so. Und die schickt er los, um den Codex zu finden. Das ist also der MacGuffin des Films, der Codex. Mit dem Codex kann Knull dann ausbrechen und das war's dann auch mit Knull. Also, warum er gefangen ist, keine Ahnung. Ob der gefährlichste, keine Ahnung. Wir sehen den nicht mehr richtig. Das ist so ein beschissenes Drecks-CGI. Und sie trauen sich noch zu sagen, dass sie dafür Andy Serkis benutzt haben, wo ich dann auch sage, Andy Serkis oder Andy Zirkus? Weil, was willst du mir denn hier verkaufen? Da sitzt so ein Typ mit schloddrigen Haaren auf so einer thronartigen Masse und der sieht aus wie aus einem schlechten Spiel oder vielleicht sogar aus einem besseren Spiel, so eine In-Between-Sequenz, die so wie so ein Spielfilm dann ist. Und schwadroniert halt eben, ich bin hier gefangen, ich muss hier raus. Und die haben den Codex. Und der Codex, der ist halt immer dann sichtbar, wenn Venom Eddie übernommen hat. Also wenn Venom Venom ist, dann hat er plötzlich einen Fleck im Nacken, der gelb leuchtet und den diese Urschleimhunde sehen können. Über Zilliarden von Kilometer können sie den sehen.
Das irgendwie alles daran, was du erzählst, klingt falsch. Mhm. Und auch Knull, dieser Name, das ist ja, ja. Nicht gerade ein Name, der nee. Die Herzen der Menschen mit Schrecken erfüllt.
Und vielleicht tue ich ihm jetzt Unrecht, weil ich habe die Comics nicht gelesen und die alte Leier. Seit dem ersten Marvel-Film müssen wir uns ja anhören, was die Leute nicht alles schon wissen, weil sie ja alle Zeit ihres Lebens nichts anderes gemacht haben, als Comics zu lesen. Ja, ich habe auch früher Comics gelesen, Yps zum Beispiel. Ja, da kam Knull auch nicht drin. Dafür gab's Jorek. Ich wusste jahrelang nicht, wie man Jorek ausspricht, weil er mit Y geschrieben wird. Ganz witzig. Anyway, also Knull schickt seine Hunde los. Irgendwie ist Eddie auf der Flucht und dann trifft er auf Rhys Ifans und seine Familie, die einem in Sekunde 1 furchtbar auf den Sack gehen. Das sind nämlich hängengebliebene Hippies, die mit ihren Görn in einem dreckigen Bulli zur Area 50 fahren wollen, um zu gucken, ob da nicht doch irgendwas ist, denn sie wird abgerissen und offensichtlich weiß die ganze Welt, dass das abgerissen wird. Und deswegen wollen sie da einen Roadtrip hinmachen. Das ist im Grunde die Geschichte. Dann gibt's noch 10 andere Charaktere, die reingeworfen werden. Also wir kriegen noch Chiwetel Ejiofor zu sehen, Juno Temple, Stephen Graham, die kommen auch noch alle rein, das sind auch noch alles Charaktere. Es gibt jede Menge Symbionten, die auftauchen und wieder weg sind und zipp und zapp und zapp. Das ist der Film. Am Ende gibt's ein Ende. Ist das jetzt der letzte? Ich weiß es nicht. Es wird getanzt. Ja, es wird tatsächlich getanzt, weil auch Charaktere aus Teil 1 nochmal wieder kommen und die bitten um einen Tanz, nämlich Mrs. Chen. Und wenn Mrs. Chen ruft, dann kommt Venom zum Tanze. Es ist kein guter Film. Hat mir zu keiner Sekunde Spaß gemacht. Wir sitzen geblieben, wir hatten noch Popcorn. Selbst meine bessere Hälfte musste einräumen, dass das wirklich das Lowpoint dieses Franchises ist. Und ich gucke wirklich auch gerne mal so einen Superheldenfilm, wenn der nur so mittel ist. Ich gebe ja auch zu, dass Spider-Man 3 von Sam Raimi ist auch nur so mittel. Habe ich aber auch schon zweimal gesehen. Den hier möchte ich nie wiedersehen und ich habe auch Carnage noch nie kein zweites Mal gesehen, weil ich kann das einfach nicht ertragen. Hier gibt's so dumme Szenen zwischen Eddie und Venom. Das macht überhaupt keinen Spaß. Die Geschichte macht keinen großen Sinn, weil im Grunde geht's halt darum, müssen die sich jetzt trennen und wenn ja, warum? Also man würde ja vermuten, wegen dieser Codex-Geschichte, dann geht die halt immer an und aus, weil Eddie ihn schon dran erinnert, ey, du kannst jetzt nicht mich übernehmen, weil dann sieht er mich wieder. Ja, aber wie kommen wir jetzt von A nach B? Ah ja, scheiße, dann nehmen wir hier das fliegende Pferd. Das sehen wir ja im Trailer. Dann ist er aber wieder voll sichtbar. Die Viecher verstehen wir nicht. Was können die nicht? Es macht keinen Spaß. Ich rate euch davon ab, Geld dafür im Kino auszugeben. Wenn der auf dem Streamer landet, was ja wahrscheinlich ziemlich zeitnah passieren wird, dann guckt den dann. Dann kostet euch das wenigstens nicht und ihr könnt was dabei trinken. Und das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, dass man auch ein schönes Trinkspiel draus machen kann. Immer dann, wenn er Eddie sagt, dann muss man einheben. Das kann ich mir tatsächlich ganz lustig vorstellen. Und vielleicht, wenn du mal wieder zu Besuch bist und wir den Rum am Start haben, vielleicht machen wir da einfach mal Venom 3 an.
Ah, ich habe den zweiten nicht mal geguckt, weil ich so keinen Bock drauf habe. Ja. Ich fand den ersten schon nicht gut.
Nee, und der wird im zweiten nicht besser und im dritten auch nicht. Also insofern ja, eben, ist das stringent.
Das ist schon Wahnsinn. Und das ist eben leider schade, denn Venom an sich als Figur fand ich immer schon, auch schon als kleines Kind, übelst den absoluten Hammer in diesem Spider-Man-Universum. Fand ich auch immer geiler als Spider-Man. Hm. Aber es war ja dann schon etwas enttäuschend, euphemistisch ausgedrückt, was im dritten Spider-Man-Teil da passiert ist mit der Figur. Ja. Fand ich aber so im Kontext insgesamt ganz okay. Also ich finde ihn auch gar nicht mal so schlecht. Ich gucke den eigentlich auch ganz gerne, den dritten. Mhm. Und aber dann, als es gestartet ist als Solofilm, habe ich sofort gesehen, funktioniert nicht. Und es tut mir immer so in der Seele weh, wenn ich das so sagen muss. Aber ich finde halt auch, dass Tom Hardy echt eine riesige Flopliste an Filmen hat.
Ja.
Der hat wirklich schon viel Scheißfilme gemacht.
Diesen hat er auch noch mitproduziert, weil ihm ist schon bewusst, und das muss man ja sagen, ich glaube, die haben schon Geld gemacht, Teil 1 und 2. Und der dritte wird auch sein Geld machen, weil dann sind wir wieder bei dem, was bilden wir uns denn ein, dass wir das kritisieren, obwohl hier 1000 Leute beschäftigt waren, weil das dafür gibt es ein Publikum.
Das meine ich.
Das ist wirklich hier vorne rein und am Arsch hinten wieder raus, weil der könnte einem nicht egaler sein. Und wenn du einfach hier deine gesagt 90 Minuten, ich glaube, der geht 100 oder so. Wenn du dir das anguckst und du mochtest die ersten beiden, dann wirst du hier 100% bedient. 100%.
Ja, schwierig. Also ich wäre natürlich Tom Hardy immer dafür lieben, dass er Mad Max war. Da kommt ich nicht drum rum. Und er hat auch, gerade schauspielerisch hat er auch Glanzleistungen gehabt, so Revenant oder No Turning Back, auch geile Einmannshow. Ich mag auch The Drop total gerne, cooler Film. Mit D'Onofrio, nee, nicht D'Onofrio, wie heißt der andere? Gandolfini, der letzte.
Gandalf.
Auch Gandolfini, der Weise. Nee, der hat schon gute Sachen gemacht, aber eben auch viel Schrott.
Ja, das ist leider so. Aber das ist ja nicht der schlechteste Film des Tages, den wir heute dabei haben.
Oh nein, es ist wieder vorgekommen. Es kommt selten vor und lange hat es gedauert, aber es kam vor. Ich habe gerade mal 20 Minuten ausgehalten von You Can't Run Forever.
Ach, du hast ihn nicht beendet?
Ich habe den nicht beendet. Ich konnte es nicht ertragen. Ich fand es so schlimm und so abgedroschen und so schlecht, dass ich es einfach ausgemacht habe. Ich dachte mir, was wollt ihr mir jetzt erzählen? Also das kann auf gar keinen Fall noch irgendwie besser werden oder schlechter werden, als es bis jetzt schon war. Ich lasse es aus.
Also wenn ich dir jetzt sage, dass es tatsächlich einen Turn nimmt und einer der brillantesten Waldterrorfilme wird der letzten bestimmt 40 Jahre oder so, dann ärgerst du dich bestimmt, ne?
Aber es würde mich alles wundern in der Welt, wenn das so wäre.
Es ist natürlich nicht so. Wir haben You Can't Run Forever geguckt. Der sollte früher vorher mal Woods heißen. Das hätte genauso gut gepasst, weil in The Woods
reingeschissen. Ja, hättest du nur noch Schniedel davor gesetzt und dann wäre es perfekt gewesen. Ja. Das ist schon in Ordnung. Genau.
Geht der Bär in den Wald zum Kacken? Ja. Hat er diesen Film getroffen? Ja, hat er. Also erstmal, der einzige Grund, warum er den anmacht, ist J.K. Simmons. Punkt.
Ja, aber das ist am Anfang schon, also wie der schon eingeführt wird, macht mich nur sauer. Und
also lass mich ganz kurz erzählen, ganz kurz den Anfang und dann erzählst du das. Also, wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann ist sehr viel schon verraten worden, aber lange nicht das ganze Übel. Aber die Basis ist, J.K. Simmons Rolle kennen, gleich am Anfang als Bösewicht und das nimmt dann den ganzen Film nicht ab und es ist im Grunde ein, ich lass dich im Wald laufen und dann versuche ich dich einzufangen Film, der dann aber tatsächlich noch, und die hast du nicht gesehen, ein paar Wendungen, ach, was unterbreche ich, mach mal einfach, erzähl du mir doch mal, warum hast du den überhaupt angemacht, wie ist das denn passiert, du bist ja sonst eher vorsichtig, was das angeht.
Also ich kann auf jeden Fall erinnern, es gab in auch wieder weitere Ferne. Wer unseren Podcast schon lange hört, weiß, dass wir immer mal so Folgen hatten, themenspezifisch und immer 10 Filme da gebracht haben. Und es gab bei uns mal eine Folge, die 10 Filme, die im Wald spielen. Oh ja. Dabei kam raus, dass ich das mag. Ich mag Filme, die im Wald spielen. Wenn ich einen Trailer sehe und da so ein schöner, naturbelassener Wald irgendwo ist, dann bin ich into it, dann gucke ich das. Und wenn dann noch J.K. Simmons als Killer irgendwo rumläuft, dann ist das on top eine schöne Kirsche, die ich allzu gerne verspeise und dann gucke ich da rein.
Das ist ja fast poetisch.
Ja, aber es hat mich wahnsinnig aufgeregt, weil ich habe eine unglaublich hohe Toleranzschwelle für unlogische Sachen in Filmen. Aber ich möchte jetzt eine Szene beschreiben und rede mich dabei in Rage. Ich habe es schon diverse Male im privaten Bereich gemacht, diese Szene zu beschreiben und raste da förmlich aus, wie schlecht das ist.
Das ist die Rentone. Lage des Hohn. Schnell dich an, Sohn. Das ist die Rentone. Lage des Hohn.
Es gibt also diese Szene, wir sehen gleich am Anfang, dass J.K. Simmons absolut psychopathischer Typ ist, der einfach scheinbar wahllos Leute abknallt, ohne größeren Grund. Blutrünstig, ohne Grund, Psychopath. So, haben wir verstanden. Dann sehen wir das immer gleiche Abziehbild von irgendwelchen Charakteren in Filmen. Wir haben die traumatisierte Jugendliche, die sich wieder finden muss und den neuen Lebensmut finden soll. Und wer soll da ihr dabei helfen? Natürlich der Neue von ihrer Mutti. Und mit denen ist sie unterwegs und die versuchen zu bonden. Und das ist alles, ist das alles abgedroschen. Naja, jedenfalls sind die beiden unterwegs, nur kurz was besorgen und sollen ein bisschen Zeit verbringen, damit sie mal reden können, so. Sind in irgendeiner Straße im Wald und halten kurz an, um irgendwas zu klären, ich weiß gar nicht mehr. Und stehen da mit dem Auto mitten im Wald am Rand und es kommt auf dem Moped J.K. Simmons angefahren. Und da die beiden sich im Auto gerade streiten, klopft er an die Scheibe und sagt, hier, belästigt der Mann dich und so. Nein, nein, verpiss dich und so, sie ist sauer. Und man sollte ihn nicht reizen, denn was macht er sofort? Zieht die Waffe raus und erschießt den Typi. So, große Panik, heul, 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 schluchz, 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 ganz dramatisch. Und er im Sterben sagt, hey, renn los, rette dich, ich versuche dir Zeit zu verschaffen. Also wirklich ganz furchtbar. Und wir haben dann diese Szene, sie steigt aus, rennt in den Wald. J.K. Simmons ist der krasse Psychopathenmörder, denkt sich, boah, lass die mal rennen, ist schon okay. kriege ich. Setzt sich in aller Seelenruhe ins Auto. Quatscht mit dem verstorbenen Typen neben ihm, den er erschossen hat. Labert den ein bisschen voll. Durchsucht ein bisschen das Auto. Findet ein Sandwich. Isst ein Sandwich. Findet eine Flasche zu trinken. Trinkt was. Findet das Handy. Versucht es zu öffnen. Merkt, oh, Code gesperrt. Naja, gut. Lege ich das Handy nochmal zur Seite und suche ein bisschen weiter im Auto rum. Findet diverse Sachen und dann kommt er auf die Idee, ach, warte mal, guck mal, der ist ja noch hier. Und wenn das jetzt ein Fingerabdruckscanner am Handy ist, dann kriege ich das ja auf, wenn ich den in seine Hand nehme. Naja, gut, dann mache ich das mal. Hat also dieses Handy ein zweites Mal in der Hand, kommt auf diese Idee, fängt an, auf dem jetzt entsperrten Handy ein bisschen rumzuscrollen und findet Bilder, Urlaubsbilder, alles mögliche, was auf so ein Handy ist und findet dessen Frau. Und denkt so, oh, das hätte aber eine scharfe Mutti, du. Da würde ich mal, da mache ich auch. Und fängt wirklich an, sich einen runterzuholen auf die. Wo ich mich auch frage, sag mal, Leute, muss das denn sein? Wie doof ist das? Kann ich alles noch hinnehmen? Also, und wir wissen ja, klar, dauert jetzt keine 10 Stunden, aber ist ja trotzdem eine sehr ergebnisorientierte Veranstaltung, wenn man sich da in der Hose so ein bisschen rumspielt. Findet also auch statt, ist er fertig, hat gegessen, hat den Typen, ja, sag ich mal, auch im Tod noch ehrenlos behandelt und dann denkt er sich, Gott, was machen wir denn jetzt? Ach ja, da ist ja so eine in den Wald gerannt. Schnitt, wir sehen, wie sie im Wald irgendwo völlig abgehetzt stehen bleibt, hinter sich guckt und es vermittelt alles so den Eindruck wie, okay, die ist jetzt die ganze Zeit gerannt. Versucht mal kurz durchzuschnaufen und zu überlegen, was er als nächstes macht. Nimmt ihr Handy, guckt, ob sie Empfang hat. Und als sie gerade feststellt, ah, kein Empfang, ist der Typ schon hinter ihr.
Hallo.
Was? Die ist eine gefühlte halbe Stunde weggerannt und ist innerhalb von 10 Sekunden, wo sie mal steht, ist der Typ schon hinter ihr. Ich konnte das nicht ertragen. Das war mir einfach zu schlimm, weil das keinen Sinn ergibt. Das ist doch so bescheuert. Mhm. Weil anstatt was zu machen, lässt er die wieder vom Haken, die rennt wieder los und trifft noch auf irgendeinen Typen im Wald, der auf einmal überhaupt nicht überrascht ist, dass da jemand durch den Wald rennt und ihr sofort hilft und ihn zu seinen kämpfenden Eltern bringt, die dann auch auf einmal ganz überrascht sind, dass doch J.K. Simmons wieder auf der Matte steht, alle erschießt. Also das ist so lazy geschrieben, das ist so faul, das ist so schlecht, so uninspiriert. Und es macht keinen Spaß. Und deswegen war die Stelle für mich wirklich zu viel, dass ich gesagt habe, komm, also hier kann nichts mehr passieren, was mich noch abholt.
Mm-hmm. Ja. Also J.K. Simmons sagt an einer Stelle, die du nicht gesehen hast, warum verschwende ich meine Zeit? Und das muss man sich am Ende halt fragen. Ich habe ihn durchgeguckt. Ich bin reingefallen in das große Loch, das J.K. Simmons heißt. Und dann habe ich halt gesehen, dass der nette Chauffeur aus Downton Abbey auch dabei ist. Das ist nämlich der Neue von der Mutter. Und dann dachte ich, naja, komm, gucken wir mal. Fängt dann genauso an, wie du beschrieben hast. Und ab da wird's ja auch schlecht, weil warum besetzen wir nicht einfach ein Mädchen, das nicht schauspielern kann und lassen sie dann auch noch super launisch sein? Das macht dem Publikum bestimmt sehr viel Spaß. Nee, macht's nicht. Die rennt dann im Wald, benimmt sich, als wäre sie auf LSD tatsächlich. Das ist übrigens nicht so, nur so, dass sie merkt, dass sie keinen Empfang hat. Sie hört später auch noch Musik. Benutzt die Taschenlampe die ganze Zeit, redet sehr laut mit sich, obwohl sie ja weiß, dass sie gejagt wird. Der Akku wird dann irgendwann schwach. Ach, guck an, wie passiert das denn? Weil du die ganze Zeit darin rumdaddelst. Es kommen noch diverse Leute. Für die meisten geht's nicht gut aus. Man denkt sich dann ja auch, warum noch mehr Leute involvieren. Aber das Schlimmste ist aber tatsächlich, das wäre alles noch fein, wenn das in den von dir beschriebenen wunderschönen Wäldern die ganze Zeit wäre. In Wäldern sind ja manchmal Leute und dann erschießt man halt einen, der Pilze sammelt. Dann ist das eben so, weil wir wissen ja, dass J.K. in seiner Rolle einfach ein Arsch ist. Der knallt halt einfach ab. So ist es aber nicht, denn gleich am Anfang, warum auch immer, lernen wir die bekloppte Mutter noch kennen, die nichts beisteuern kann, weil die sitzt ja zu Hause und wartet darauf, dass sie zurückkommen, die beiden. Die kann also nichts beisteuern. Und weil das noch nicht dumm genug ist, kommen noch die zwei dümmsten Cops der Welt, die arbeiten nämlich da, und besuchen sie.
Ach ja, stellen ihr Fragen, stimmt. Denn die habe ich ja auch noch gesehen, die zwei Idioten.
Ja, also die kommen, die wissen ja schon ein bisschen mehr. Sie wissen, dass in der Gegend jemand, der aussieht wie dieser Typ hier, und dann haben sie ein Foto von J.K. im Grunde, also so eine Kritzelzeichnung, dass der durch die Gegend zieht und Leute abknallt. Und dann, wie auch immer sie auf sie gekommen sind, das kriege ich gar nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall verbringen die alle irgendwie offensichtlich sehr viel Zeit miteinander. Denn immer wieder dann, wenn auf der einen Seite in Theorie etwas Spannung aufkommen könnte, schnitt, sitzen da die beiden Playmobil-Figuren, die die Cops spielen, mit der Frau, die nichts zu leisten hat, und unterhalten sich darüber, wo ist denn ihre Tochter, können wir die... Es ist natürlich auch so, dass auf dem Handy, das er gefunden hat, er das Mädchen tracken kann. Er weiß also immer, wo sie ist. Deswegen braucht er gar nicht viel laufen. Der geht da einfach ganz gemütlich hin. Denn, was haben wir gelernt im Halloween-Special erst vor kurzem? Echte Killer rennen nicht. Wir haben einen Powerwalk. Da wird nicht gerannt. Braucht er ja auch nicht.
Ja.
Es gibt übrigens noch Erklärungen, warum sie ist, wie sie ist. Sie hat ein Trauma, das sie verarbeitet. Ja.
Und
es
natürlich.
Gibt auch, es gibt auch noch eine Erklärung, warum er ist, wie er ist. Es macht keinen Sinn. Es ist halt storytechnisch nichts, was das irgendwie retten kann. Und der einzige Grund, jetzt könnte man sich fragen, warum gibt es diesen Film? Diesen Film gibt es, weil seine Frau den gedreht hat. Und deswegen hat er auch mitgemacht. Das ist ihr dritter Langspielfilm. Er hat in allen drei die Hauptrolle gemacht. Das würden wir als Mann wahrscheinlich auch machen, denn Happy Wife, Happy Life. So ist das. Und sonst gibt es keine Berechtigung für diesen Film. Der ist aber, das möchte ich ihm schon zugute halten, in seiner Gänze ist der schon so schlecht, dass das schon geil ist, wenn man ihn zu Ende guckt. Berg. Wirklich. Weil dann kannst du richtig mitdrehen. Und wir haben ja auch eine Liste zu füllen. Es gibt eine Liste, so die, wenn ich mich daran erinnere, haben wir das letztes Jahr gemacht. Wir reden auch gerne über schlechte Filme. Also insofern.
Ja, das schon.
Ja, vielleicht das nur noch mal so als kleiner Teaser. Von mir gibt es natürlich hier nicht ernsthaft eine Empfehlung. Aber für den einen oder die andere, die sich denken, ach, ich guck dir einfach der Licht herum, was soll's. Berichtet gerne auf unserem Discord-Server, wie ihr diesen Film gefunden habt und wie ihr ihn danach gefunden habt.
Ja, gute Ansage. Machen wir so, You Can't Run Forever. Naja, vor dem Film würde ich schon so lange wie möglich versuchen zu rennen.
Den ganzen Film über sind da ja nur die dümmsten Cops am Start. Auch den er am Auto erschlägt, gleich am Anfang.
Aber das habe ich zumindest noch als so einen schönen Metakommentar gesehen, ja, weil es ist ja nun mal in den USA so, dass wirklich jeder Idiot einfach dann zum Polizist ernannt werden kann. Ja. Und wenn du keine guten Leute hast in irgendeinem kleinen Scheißkaff, dann ist es halt der dumme Peter von der Tanke, der dort immer sich den ganzen Tag das Bier in den Hals stellt, dass der sagt, oh, Polizist würde ich schon machen. Und dann kriegt er halt die Marke in die Hand gedrückt.
Ja, und Klamotten kriegst du ja auch.
Ja, eben. Und dann muss der sich mit Sachen beschäftigen, die da passieren. Und wenn das eben ein Psychokiller ist, der Leute über den Haufen ballert, dann müssen sie sich zwangsweise eben damit rumschlagen. Also das kann ich noch verstehen. Das kriege ich noch in einen realistischen Zusammenhang reingesetzt. Aber nee.
Aber das ist ja nicht der einzige Waldfilm, den du am Stissel hast heute.
Nee, wir bleiben bei Killer im Wald. Wir haben ein neues Ding, ist bei allen auf Netflix aufgeploppt mit dem Titel Don't Move. Wahnsinnig dummer Titel für den Film, weil man könnte ihn auch einfach Can't Move nennen, weil es irgendwie treffender wäre, aber macht ja nichts.
Hier, so gleich.
Da ist es auch wieder, der war so vergessenswert. Ja. Obwohl ich würde nicht sagen, dass er super schlecht war. Er war halt einfach sehr Stino und sehr vergessenswert. Hm. Wir haben eine junge Frau, die auch offensichtlich ein Trauma verarbeitet, wir haben Parallelen, geht irgendwo in den Nationalpark, da haben wir den Wald, und geht da an so einen Felsen und wir sehen, sie ist da bei so einem Grab und können uns dann innerhalb von 2-3 Sekunden zusammenreimen, da ist irgendwie beim Picknick mit der Familie ist der kleine Sohn irgendwie doof von der Klippe gefallen ist. Passiert leider mal, wenn man da nicht aufpasst. Und sie gibt sich natürlich die Schuld und ist ganz traurig. Und der Todestag scheint sich zu jähren. Und sie ist dort, um anscheinend ihrem Leben selber ein Ende zu setzen, weil sie es nicht mehr verkraftet. Und ist eben so kurz vor der Klippe am Springen und merkt, da ist noch ein anderer Typ da, der auch unweit davon sitzt, auch nicht besonders glücklich aussieht. Und die beiden kommen irgendwie ins Gespräch und sie weiß erst nicht so richtig, was sie davon halten soll und dann ist doch irgendwie so eine leichte Sympathie da und dann hält er sie schon davon ab zu springen, weil er auch irgendwie von sich erzählt, dass er auch irgendwie was verarbeitet, bla bla bla. Und dann sehen wir, wie sie nachdem er weggegangen ist, dann auch, na, dann doch denkt, naja, es geht irgendwie weiter, das Leben, geht durch den Wald, holt ihn ein, damit sie nicht ganz alleine, sondern mit ihm zusammen zum Parkplatz zurückläuft, und am Parkplatz angekommen, wird sie von ihm überwältigt und geknebelt, gefesselt, ins Auto gepackt, und dann sehen wir sie, wie sie aufwacht, bei ihm im Auto, gefesselt auf dem Rücksitz, und ja, er dann so ihr ziemlich klar vermittelt, dass er sie umbringen wird, weil er halt ein Frauenmörder ist. So. Und der Clou an der Sache ist, sie schafft es dann, sich zu befreien, und als sie gerade am Wegrennen ist, so mehr oder weniger, sagt er ihr, ja, viel Zeit hast du nicht, ich habe dir nämlich ein Mittel gespritzt, was dich innerhalb der nächsten 20 Minuten komplett bewegungsunfähig machen wird. Deswegen don't move, aber eigentlich can't move. So. Und dann hat sie eben gerade mal diese 20 Minuten Zeit, um vor ihm wegzurennen, sich zu verstecken, sonst irgendwas, bevor ihre motorischen Fähigkeiten versagen. Das ist der Film, oder? Habe ich irgendwas Entscheidendes vergessen?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich konnte dem mehr abgewinnen als du. Du klingst doch schon negativ, das möchte ich schon
sagen. Ich fand ihn okay. Es ist okay. Es ist so eine 6 von 10. Es ist okay.
Ja, okay, 6 von 10. Alles klar, dann kann ich das auch ein bisschen einteilen. Also es gibt durchaus schon Momente, die wirklich spannend sind. Das finde ich. Also gerade so der Anfang ist schon so, nicht dieses Cheesige, dass sie da an der Klippe steht und runterhüpfen will. Und dann kommt der andere und sagt, ja, kannst gleich hüpfen, aber jetzt lass uns erstmal ein bisschen quatschen. Und dann passiert das da auf dem Parkplatz, sondern das, was dann passiert, das ist schon ganz gut gemacht, finde ich. Diese Perspektive, die wir dann einnehmen.
Ich habe nur, weißt du, was mir hier wieder mich stört? Ich finde es auch, das sind so Prämissen, die klingen auf dem Papier immer ganz gut. Mhm. Und wenn du die dann drehst, musst du zwangsweise irgendwann merken, na, so richtig geil funktioniert das nicht. Weil da ist auch wieder die Logik. Die rennt los und er hat zwar laut Aussage 20 Minuten Zeit, bis das Ganze wirklich nicht mehr möglich ist, dass sie sich bewegt, hat aber im Prinzip ab Minute 1 schon ein steifes Bein, womit sie nur noch ein Drittel so schnell, wie sie eigentlich ist, vorankommt. Und nur weil der Typ sich beim Autounfall auch ein bisschen wehgetan hat, soll der dann angeblich der nicht hinterherkommen? Also, der sieht ja nun wirklich nicht so aus, als wäre er nicht körperlich in der Lage, ihr hinterherzukommen. Ja. Und trotzdem schafft die es, so einen Wahnsinnsabstand zwischen sich und ihn zu bringen, dass sie dann schafft, irgendwie zu entkommen, ohne dass er es mitcheckt. Also das, weiß ich nicht. Das fällt mir schwer zu glauben.
Ja, ich habe mit einer anderen Stelle eher so noch so ein Problem, nämlich es kommen doch allerhand Menschen hier irgendwie zu Schaden. Und das passt eigentlich nicht in die Rolle von so einem eigentlich sehr auf sein Opfer bedachten Serienkiller. Also der ist ein Frauenmörder, das hört man irgendwann in dem Nebensatz, der ist offensichtlich immer wieder auf dieselbe Nummer macht, nämlich sich die Frauen mitnimmt in sein altes Ferienhaus. Da hat er dann Ruhe, da kann er mal zu sich kommen und nimmt die Frauen halt auseinander. Das ist so sein Turning Point. Und auf dem Weg dahin trifft er halt sie, will dasselbe mit ihr machen und sie wehrt sich halt. Das ist natürlich doof. Wie gesagt, da kam mir das ein bisschen komisch vor, weil nur weil du ein Serienkiller bist, der wirklich nach ganz gewissen Abläufen und sowas arbeitest, bist du nicht einfach ein Killer, der losgeht und weist sich in jeder Situation sofort allen anderen Menschen auch noch zu entledigen. Das fand ich ein bisschen sehr aufgesetzt. Ansonsten, es ist halt so, es ist schon ein Thriller, der manchmal gewalttätig ist. Es gibt keine Scare-Jumps oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach nur ein Thriller. Ich fand den tatsächlich gar nicht schlecht. Ich fand, sie schauspielert das schon gut. Ich nehme mir das ab. Der hat halt am Ende, macht er für mich wieder einen entscheidenden Fehler, nämlich an der einen Szene, wo man sich was trauen kann, da trauen sie sich nicht. Und das ist die Szene auf dem Wasser. Also es gibt eine Szene ziemlich nahe dem Ende auf dem Wasser, und wenn dann die Kamera zurückgehen würde und der Film wäre zu Ende, wäre es perfekt. Es kommen leider noch 5 Minuten und die machen es für mich dann leider komplett kaputt. Nicht so, dass das den Steven triggern müsste. Nee. Das so kaputt nicht, sondern einfach aber nur. Aber
was heißt triggern? Gesehen hat er ihn ja trotzdem.
Ja, also ich fand den gut, aber tatsächlich, also eine 6 und wahrscheinlich kein zweites Mal gucken, ist nicht nötig. Für das, was...
Ja, und nächste Woche hast du ihn vergessen.
Ja, ist schon eine Woche her, dass ich ihn gesehen habe. Also insofern hat er sich schon noch gehalten. Für das, was wir auf Netflix manchmal kriegen, von den vielen Dingen, die da Schrott sind, ist das hier schon ein bisschen besser. Punkt.
Gut, alles klar. Ich vervollständige einfach diese Killer im Wald Trilogie mit einem ganz kurzen Nachtrag. Wenn ihr euch erinnert, vor kurzem haben wir mit Sandro zusammen über den Film In a Violent Nature gesprochen. Sandro war sehr begeistert, hatte mich auch äußerst angezuckert in der Folge und ich habe gesagt, ich gucke den und ich habe ihn im Anschluss an unsere Aufnahme geguckt. Habe ich dann wirklich schnell gemacht. Und ich fand ihn ganz gut. Ich verstehe, wenn man so von der Grundlage her ist wie Sandro, der natürlich solche Filme weglutscht, als wären es Bonbons, dass ihn natürlich dann so schnell nichts hinter den Ofen vorlockt und dann natürlich einen Film rausschicht, der die Perspektive komplett umdreht, wie In a Violent Nature das tut. Das glaube ich ihm, dass ihm das wirklich eine erfrischende und gute Abwechslung war. Aber er meinte in seiner Review auch, Leute können den schon recht langweilig finden und das war auch so ein bisschen mein Problem. Ich fand ihn schon vom Ansatz cool, coole Bilder und ja, der Killer macht alles richtig, denn er rennt nicht. Das passt und das funktioniert und die Kills sind ordentlich deftig. Da kann man wirklich nicht meckern. Aber ich fand ihn dann doch ein bisschen unspektakulär. Und das, was ich ja am interessantesten fand, womit Sandro nicht mit der Sprache so richtig raus wollte, um nicht zu spoilern, war, dass er meinte, ja, am Ende dreht sich die Perspektive nochmal und das ist super interessant. Also das fand ich halt super schnarchlangweilig. Also ja, ein Film, der mit Absicht wirklich uns das zeigt, was uns andere Horrorfilme seiner Art nie zeigen. Da gibt's Props für diesen Ansatz, aber ansonsten hat er mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Ich hatte trotzdem eine ganz gute Zeit, den zu schauen.
Ja, ich kann nicht. Ich habe aber meine Art von Grusel, die ich ja lieber mag, habe ich jetzt geguckt, da habe ich die mitgebracht und zwar Brennen muss Salem. Sagt dir das irgendwas?
Ja, natürlich. Hast du ja schon mal im Zusammenhang mit diversen Vampir-Filmen
genau,
schon mal gedroppt. Und natürlich habt ihr übers Original gesprochen, wenn mich nicht alles täuscht in eurer Vampir-Special-Folge. Aber da hattest du auch gesagt, es kommt ja ein Remake und das wirst du auf jeden Fall dann gucken, wenn es da ist. Und jetzt ist es wohl da.
Genau, also es gibt diverse mittlerweile schon. Also 79 war das Original von Toby Hopper. Über den haben wir kurz geredet, weil da einfach der Vampir, die Darstellung von dem Vampir sehr, sehr gelungen ist. Das muss man schon sagen. 2004 gab es das erste Remake. 2021 gab es ein weiteres Remake. Und in der kurzlebigen Serie Castle Rock mit Namen, wo es ja quasi das Stephen King Main Universum nochmal auf den Kopf gestellt wurde, da gab es in Staffel 2 auch ganz viele Anleitungen, weil die Hauptperson nämlich dann in Jerusalems Lot ankommt und das ist Salems Lot. Ja, wenn ihr einen von den anderen gesehen habt, dann braucht ihr den hier nicht gucken. Ganz simpel. Und wenn ihr keinen von den anderen gesehen habt und einfach gucken will, ob man einen 600-Seiten-Roman in 2 Stunden quetschen kann, dann könnt ihr euch diesen hier angucken. Der ist genau das, was wir jetzt erwarten können in 2024. Der sieht toll aus. Der hat eine schöne 70er-Jahre-Optik. Der hat ein paar ganz tolle, tatsächlich optische Einstellungen. Da gehen so 2 Kinder durch den Wald. Und dann ist das wie so ein Schattenspiel, so ein chinesisches Schattenspiel, sieht das dann aus, dass dann erst 2 Kinder sind und dann eine Blinzelsekunde später ist es nur noch 1 und der eine ist dann verschwunden. Ich habe das einfach alles schon so oft gesehen tatsächlich, dass ich ja leider zu keiner Sekunde irgendwas spannend fand, denn das Ding hier ist im Grunde eine 1:1 Remake von den anderen Remakes, weil die alle in derselben Reihenfolge dieselbe Geschichte erzählen. Also keiner hat sich getraut, irgendwie dann Twist reinzubringen oder irgendwie sowas. Die Schauspieler sind jetzt halt alle andere, aber die erleben dieselben Geschichten. Ich weiß nicht, für wen der gemacht wurde, tatsächlich nicht. Also dafür, dass das ein Max-Original ist, frage ich mich, warum habt ihr dafür so viel Geld ausgegeben? Stephen King hat mitgeschrieben, aber das finde ich auch so faszinierend. Der hat zwar mitgeschrieben am Drehbuch, aber es verändert nichts an das Ding. Du könntest wahrscheinlich beide nebeneinander laufen lassen. Der einzige Unterschied ist, dass das Original von Toby Hopper und die anderen beiden Remakes alle deutlich länger sind. die versuchen dieselbe Geschichte unterzubringen auf deutlich länger. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Twist haben will und guckt sich diesen neuen an, der ein paar nette Effekte hat, wie gesagt, ein paar schöne Einstellungen, und guckt dann die zweite Staffel von Castle Rock. Generell, Castle Rock kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr was für Stephen King übrig habt. Dann macht das Ganze wahrscheinlich viel Spaß. Ansonsten, ja, es ist guter Durchschnitt. Ich gucke ja gerne gute Vampirfilme. Der hat mich nicht geärgert. So trashige Sachen mag ich nicht. Und das Ding hat schon einen ganz coolen Look. Insofern, wenn ihr dem irgendwas abgewinnen könnt und ihr findet den jetzt, dann könnt ihr den gucken. Fertig.
Ja, also wenn ich Bock hätte, so eine Art von Film zu gucken, dann wäre ich, glaube ich, damit ganz gut bedient, weil ich die anderen alle nicht kenne.
Ja, genau. Also wenn du das Buch auch nie gelesen hast, dann ist das für dich ja neu, und dann kannst du das auch sehen als das, was es mal geplant war. Das Buch ist im Grunde ja auch eine Hommage und Huldigung an das Original, an Dracula. Es gibt so ein paar schöne kleine Spielereien, da heißen Charaktere dann, die haben dann so einen Namen, der ist dann eine Zusammensetzung aus Stoker, also Bram Stoker, und Jonathan Harker, also heißt der Typ Starker. So, das ist ganz nett. Das Buch wird mehrfach im Buch benannt, und auch in den Filmverfilmungen wird das immer wieder mal genannt. Das ist halt seine Verbeugung vor dem großen Vampir-Thema, und dafür ist das schon, das ist guter Spaß. Also eine 7 würde ich dem durchaus schon geben. Das hat er schon verdient.
Schönchen, finde ich gut.
Schönchen.
Hast du was dagegen, wenn ich ein bisschen ausufernder heute bin? Ich habe irgendwie Quasselwasser, ich habe Bock.
Hau raus.
Ich will nämlich, ich schiebe jetzt nämlich noch was rein hier. Ihr seht das natürlich da draußen nicht. Wir sind transparent. Wir erzählen euch das. Wir haben ja immer unsere Liste, wo wir eintragen, was wir gesehen haben. Und ich habe tatsächlich was vergessen. Ich will das aber noch nachreichen, weil das ganz gut. Heute ist Sandro nicht da. Da kann ich das ruhigen Gewissens erzählen. Denn ich bin sehr enttäuscht von einem Film, den ich jetzt auch nachgeholt habe. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob du ihn gesehen hast. Hast du Quiet Place Tag 1 gesehen?
Ich habe Quiet Place Tag 1 noch nicht gesehen. Nein.
Nicht gesehen.
Noch nicht.
Ich habe mich sehr drauf gefreut und dachte mir, das wird mal wieder ein Film in diesem Universum, den ich gut finde, weil ich finde den ersten stabil. Guter Film, hat mir Spaß gemacht, aber auch kein Überfilm. War vom zweiten sehr enttäuscht, und da war ja Sandro so voller Liebe beim zweiten Teil, gerade auch wegen Cillian Murphy und so. Das, ja, da war er sehr angetan von, den mochte ich aber nicht besonders. Und ich dachte jetzt, gut, der dritte, der klingt ja genau nach meinem Ding, und ist er gar nicht. Also ich habe wirklich nur einen Satz, und viel mehr will ich zu dem Film eigentlich gar nicht sagen. Ich finde ihn so schnarchlangweilig. Ich finde ihn so unglaublich langweilig. Da passiert wirklich nichts. Also da haben wir wirklich wieder den Bierdeckel, auf den die Story passt. Und diese ganze Meta-Aussage zu, ja, und dieser Film ist so ein Spiegel, wo wir sehen können, wie Einsamkeit und Menschen zusammen in Wechselwirkungen, in Situationen und so. Ach nee, komm, hör mir auf, es ist einfach nur langweilig. Der sieht gut aus, Creature Design gefällt mir, ganze Animation macht einen guten Job, wie die Atmosphäre so gemacht ist und die Optik, das mochte ich schon, aber es passiert halt einfach nichts. Ja, wollte ich nur mal zu dem Film sagen.
Ja, das ist genau der Grund, warum ich den bisher noch nicht geguckt habe, weil ich habe wirklich nur sehr durchwachsene Kritiken gekriegt. Und dann dachte ich mir, ja, also ich mag 1 und 2 für das, was sie sind, mag ich schon ganz gerne, fand die sehr spannend. Und habe mir dann gedacht, ja, aber ich bin ja auch fein mit denen. Mit Cillian Murphy, mit wie heißt der, Emma Blunt? Das ist Emma Blunt?
Emily Blunt,
ja.
Ja,
genau. Das fand ich gut. Dieser, auch der Terror, der in der Ruhe liegt, finde ich, das ist ein spannendes Thema. So, wir alle kennen das, wir hören irgendwie was und dann wollen wir so leise wie möglich sein, dann denken wir plötzlich, unser Atmen ist das lauteste Geräusch der Welt und sowas. Und dann höre ich halt in den Kritiken, ja, das ist ja alles nicht nötig, weil das ist ja Tag 1, da sind alle noch laut, weil sie es nicht alle besser wissen. Ich mag die Hauptdarstellerin auch nicht besonders, ehrlich gesagt.
Die ist auch wirklich nicht sympathisch in dem Film.
Sie vielleicht auch nicht. Also ich werde
soll den, sie nicht sein?
Ich werde ihn sicherlich mal gucken, ja. Vielleicht reiche ich ihn nach, aber ich werde dann ein Special draus machen. Also ich habe natürlich schon wieder eine ASF hier liegen, eine alternative Schnittfassung, die 1, 2 und 3 zusammenbringt. Und vielleicht.
Das kann schon ganz gut funktionieren. Und wie gesagt, der Film ist handwerklich wirklich gut gemacht. Da will ich gar nichts dran mäkeln. Auch so Sounddesign und solche. Das funktioniert schon alles ganz gut. Ich finde ihn halt handlungsmäßig nicht gut. Und hätte aufgrund dieser Wertung hätte ich eine 5 von 10 vergeben, einfach weil ich ihn total durchschnittlich finde. Mhm. Ich habe 5,5 vergeben, weil eine Katze eine ziemlich wichtige Rolle spielt und das hat mein Herz dann doch ein bisschen in die Richtung gezogen, aber das war's dann auch. Gut, okay. Dann ganz kurz noch Nachtrag, du und ich und der wunderbare Moritz Mo, wir haben eine Folge zusammen gemacht.
Cool. Hol
die bitte alle nach, die war fantastisch. Moritz muss unbedingt wiederkommen, liebe Grüße. Ich habe euch zugehört, denn ihr habt gesprochen über Nobody Wants This. Ach. Die Serie auf Netflix. Habe ich jetzt komplett geschaut. Mochte ich. War charmant. Kristen Bell ist super. Ja. Gerade auch gleich in ihrer ersten Szene hat sie wieder ein Weinglas und eine Flasche Wein in der Hand. Das ist Wahnsinn. das passiert schon. Das ist schon gut. Was ich aber sagen muss, das kommt so um die Ecke, als wäre es die erfrischendste, alternativste Liebesgeschichte, die die Filmgeschichte je gesehen hat und ist dann aber in eigentlich zu 90% doch sehr generisch. Also es sind die üblichen Plot-Twists, die um diese Romanze herum basieren, die üblichen Sachen. Das ist schon alles sehr standardmäßig und auch sehr vorhersehbar. Und leider, wirklich leider, habe ich mich dabei ertappt, wie ich so ab der Hälfte eigentlich die zwei Hauptpersonen nicht am geilsten fand, sondern ihre Geschwister.
Ja,
die
aber beide das ist, halt mega. Das finde ich total in Ordnung, weil die beiden sind geil. Und vor allem er, ich liebe ihn. Er ist halt exakt wie er in Veep ist. Und für das hat
er
immer.
Der ist wirklich super.
Er ist brillant.
Und auch,
ist einfach
auch
so ein
die
Blöd,
Dynamik, Mann. Die er ja. hat mit der Schwester dann, das ist wirklich
und
fantastisch.
Auch, man kann auch irgendwie relaten. Die mögen sich nicht. Und dann finden sie sich trotzdem in einem Dauerdialog wieder. Und rein platonisch, aber trotzdem hat es irgendwie was und so. Ja, und du hast komplett
aber
recht.
Aber da kann ich noch mal teasen. Wenn du das mochtest, dann ist ja Platonic genau die Serie für dich, die ich schon mal hier geteased
habe. Ja, ich habe sie auch Seth angefangen Rogen zu gucken. Ich
Ach so,
muss sie ja. aber alleine weitergucken, weil meine Sofa-Hälfte die doof findet.
Ey, das war super.
Weil sie ihm am liebsten andauernd ins Gesicht hauen will.
Ja, aber das geht doch jedem von uns mit Seth Rogen so.
Ja,
jeder von uns möchte den permanent eine ballern.
Also ich bin noch drin. Ich bin erst bei Folge 3 tatsächlich. Und ich gebe dir nochmal abschließend recht. Ja, da ist sehr viel Generik drin und so. Aber dann liegt es wahrscheinlich daran, dass man den beiden oder diesen Vieren einfach gerne zuguckt bei dem Quatsch, der da passiert. Denn natürlich sind auch die Dialoge, die beiden führen, dass sie sagen, wir wollen uns nicht anlügen und das generell ist das eine gute Idee. Das führt ja auch zu diversen Verwicklungen und sowas. Ich fand das halt eben charmant, dass er jetzt der Jude ist und sie. Also ich kann über solche Sachen halt lachen, wenn sie sagt, naja, wie schwer, da werde ich in 2 Wochen, Jude werden in 2 Wochen, habe ich dir gleich
genau,
gebucht, den Kurs.
Genau, hier gibt's so einen 6-Wochen-Kurs.
Ja, Domestika 9,99 so ungefähr und so. Und wenn man dann im Hintergrund weiß, dass das mehrere Jahre dauern kann und so, ist das halt ganz witzig. Und ich finde die beiden, mir hat das Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ich hatte Spaß.
Ja, ein Vampir pro Folge ist zu wenig, meiner Meinung nach.
Ja, ich pflichte dir bei.
Das ist nett. Und deswegen, ich hatte das große Glück, und das habt ihr jetzt alle, denn man kann die mittlerweile kaufen. Ta-ta-ta-ta. Feinfühlige Vampirin sucht lebensmüdes Opfer. Habe ich gesehen.
Ja. Damit hast du doch, wir können hier eine Glocke läuten. Wer war auf deiner Wanted-Liste?
Ja, da, und als hätte ich es geahnt, hat mir einfach viel Spaß gemacht. Einfach also der Film enthält Ideen, die wir aus anderen Werken wie Let the Right One In oder eben A Girl Walks Home Alone at Midnight, at Night, nicht Midnight, da schon kennen, nämlich irgendwie eine andere Art von der Blutbeschaffung ist hier das Thema. Und wer A Girl Walks Home Alone at Night mochte, den aber vielleicht eine Spur zu Azi-Fazi findet, von wegen Schwarz-Weiß und ja, so, ja, dann ist das hier ja das Richtige, weil das ist das alles nicht. Der ist erstmal in Farbe. Der hat einen ganz leichten, schrägen Humor, der, du sitzt da nicht so, ha, 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 sondern du schmunzelst eher. Er ist natürlich zu keiner Sekunde gruselig, das will er ja auch gar nicht sein. Du wirst ein paar Grinser, vielleicht auch Kichern haben und sowas. Die Vampire hier, also ihre Familie, ist ein bisschen schrullig. Die Geschichte ganz kurz zusammengefasst, Sascha ist Teil einer Vampirfamilie, ist das jüngste Mitglied. Und sie ist traumatisiert, nachdem ihre Familie zum Geburtstag einen Clown ins Haus geholt haben, der dann für sie tanzt. Und dann fallen sie alle über den her. Und das Resultat ist halt, dass ihre Zähne nicht rauskommen. Ja, also in der Sekunde, in der du hungrig bist und irgendwie ein Opfer siehst, macht's halt und dann kommen die Zähne raus und bei ihr ist das eben nicht der Fall. Das heißt, sie hat da.
Ja,
also
witzig ist auf jeden Fall, dass wir keine bessere Überleitung mehr zu Terrifier 3 bekommen könnten als jetzt, aber die Chance ist vertan.
Ja, die ist hin. Und Sascha lebt dann quasi bei ihren Eltern wie so der Schmarotzer, der nicht aus dem Haus will, weil sie kann sich kein eigenes Blut beschaffen. Das heißt, die Eltern, die ganz normalen Jobs nachgehen, die dann auch dazu führen, dass sie Blut beschaffen, die sagen halt irgendwann, du musst hier raus, das geht so nicht weiter. Und dann werfen sie sie raus und schicken sie zu ihrer größeren Schwester und die soll ihr jetzt final beibringen, wie man eben Leute beißt und wie man sich sein eigenes Blut beschafft. Sie hat aber ethisch damit ein Problem, Leute umzubringen. Und deswegen landet sie in einer Selbsthilfegruppe für suizidgefährdete Menschen. Und lernt dann da einen jungen Mann kennen, der so ziemlich gleich am Anfang irgendwie so suggeriert, dass wenn er sterben könnte für einen guten Zweck, dann wäre das das Tollste für ihn. Weil er fühlt sich absolut nutzlos. Und dann treffen die sich hinterher und dann sagt sie, meinst du das wirklich? Und er sagt, ja, ja, ich meine das wirklich. Und dann will sie eigentlich gleich loslegen, aber das geht dann irgendwie nicht. Sondern sie sagt, dann musst du aber jetzt erstmal noch mal so ein bisschen leben. Du musst jetzt mal dich an allen, die dich geärgert haben, rächen. Und Paul, so heißt der Typ, sagt, ja, genau, jetzt gehen wir los und zeigen es allen. Und das ist dann quasi das, was wir verfolgen. Wir verfolgen die beiden, wie sie sich ein bisschen näher kennenlernen und wie sie dann quasi übereinkommen. Es passieren noch ein paar andere Sachen, weil ihre Schwester will ihr ja beibringen, wie man Leute killt. Das geht natürlich schief. Und wenn man einen wenn man jemanden gebissen hat und man bringt es nicht zu Ende, dann werden die zu Vampiren. Und wenn man dann auf so einer nächtlichen Exkursion auf den schlimmsten Laberkopf der Welt trifft und dann nicht zu Ende beißt, dann hängt daheim halt den Rest des Films am Sack. Es ist wirklich ein charmanter Film. Es gibt hier auch eine ähnliche Szene wie bei A Girl Walks Home, eine Musikszene, in der sie ihm, Sascha Paul, ihren Lieblingssong vorspielt. Das ist ganz süß. Das ist in einer Kameraeinstellung. Also den gibt's für einen schmalen Taler jetzt auf Amazon zu kaufen. Der kostet noch Geld. Wie gesagt, ich kann den sehr, sehr empfehlen. Ich hatte echt Spaß damit. Der ist ganz niedlich und der ist ganz leise und man kennt niemanden, der Schauspieler. Der hat einen französischen leichten Humor. Der ist toll gedreht. Der hat so ein bisschen 70s-Flair, aber so beige Farben. Und wenn die dann an ihren Bluten nuckeln, das ist einfach witzig. Das ist einfach schön.
Ist ja auch, du sagtest das gerade, ne? Ist ja eine französische Produktion oder eine kanadische, besser gesagt, aber franco-kanadisch. Mhm. Und da ist auch, das klingt ja auch im Film. Der Filmtitel ist ja schon fantastisch. Aber wenn du den noch französisch mit Vampire humaniste chercher suicidaire consent und das ist Musik.
Ich kann
und
das
ich finde
nicht.
Halt einfach, es klingt schon auf dem Papier nach einer wahnsinnig guten Geschichte.
Ja.
Ist. Auch als du das in der Folge gepitcht hattest für die Most Wanteds dieses Jahr und du hast es geschafft, den dieses Jahr zu sehen, ne? Im Gegensatz zu anderen Filmen, die du manchmal so auf dieser Liste hast, die dann immer erst im Folgejahr kommen, ist das wirklich so, dass man sagen kann, das hat doch was, das klingt gut.
Ja. Schaut euch den an, das ist einer der Filme, die einfach leise sind und so hintenrum kommen und für die man mal 5 Mäuse rausrücken muss, aber das macht halt wirklich Spaß. Es ist keine Kost, die ihr sofort wieder vergessen habt. Ganz im Gegenteil. Ich habe mir also jetzt schon ein Rolling, also quasi eine Disc davon bestellt, in einen schönen Art Book, weil ich einfach sage, dass da ist das Geld gut angelegt.
Ich denke doch auch. Also den, da kann ich dir sagen, den gucke ich auch.
Das ist schön, das machen wir mal.
Gut, dann geht's bei mir. Ich läute hier nochmal sozusagen die Callback-Glocke, denn ich muss wieder was bringen, was schon mal in einer Folge gedroppt wurde. Ich kann auch mal meine Chronik bemühen, um euch direkt zu sagen, in welcher Folge das der Fall war. Das kann ich euch sagen. Moment. Das war... Aha, ich finde es nicht in der Liste. Das ist ja auch mal spannend.
Ekelhaft.
Das verwundert mich aber, weil ich bin mir relativ sicher, dass Sandro da mal drüber gesprochen hat. Oder finde ich hier wirklich einen Anlass zu sprechen? Warte mal. Ich habe das nicht notiert. Haben wir nie über Challengers gesprochen?
Nee. Den hat außer dir, glaube ich, auch keiner gesehen, oder?
Doch, Sandro.
Ja.
Bin mir
ja,
sicher. Aber es ist möglich, dass Sandro privat mit mir drüber gesprochen hat.
Das, ja.
Ich bin mir auf jeden Fall sicher, er hat ihn gesehen und er fand ihn gar nicht mal so toll, weil er gesagt hat, es ist der ästhetischste, langweiligste Film, den er seit langer Zeit gesehen hat. Und ich glaube, das kann man finden. Und ich kann aber sagen, der wird bei mir auf der Top 5 des Jahres landen. Ich fand ihn großartig. Ich fand ihn wirklich gut. Der ist ganz toll gedreht. Der hat einen super geilen Stil. So zwischen richtiger Objektivität. Also du hast das Gefühl, die Bilder, die du gezeigt bekommst, die sind wirklich ohne Wertung, sondern die zeigen dir einfach nur die nackte Realität. Und auf der anderen Seite sind die aber auch so unglaublich ästhetisch in Szene gesetzt, dass dadurch so ein ganz gutes Gefühl beim Zuschauer für die Situation entsteht. Du kannst immer einschätzen, wie sich die Figuren, ohne dass sie was sagen, fühlen. Das finde ich in Filmen generell ganz toll, wenn das gelingt, dass man ganz viel nonverbal transportiert. Und das ist hier der Fall. Du hast wirklich einen Film über Begierde, über Verlangen, über Sachen in sich zurückhalten und aufstauen und Sachen unausgesprochen lassen, die dich trotzdem dann aber innerlich auffressen und dein Leben bestimmen und so. Also das ist wirklich so viel Tiefe in diesem Film drin, der uns ganz viel über eine ganz simple Figurenkonstellation erzählt, weil wir haben hier zwei junge Tennisspieler, die also auch schon auf einer im Tennisclub waren und da sich immer vorbereitet haben, große Tennisspieler zu werden. Und das hat zur Folge, dass die natürlich in eine gewisse Disziplin leben und in einer gewissen Society unterwegs sind, weil das ist nun mal ein reichen Sport, ein privilegierter Sport, wenn Jugendkinder und Jugendliche später das dann so intensiv betreiben können. Das ist nichts für Unterschicht. Und du hast eben diese beiden Jungs, die auf einem guten Weg sind, die Talent haben, die auch eine sehr gesunde Rivalität zwischeneinander haben. Und aber auch sehr gut befreundet sind, auch bei einem Turnier ein Doppelspielen und da in sich einen Pokal holen und so. Und ihr großes Idol ist eben die von Zendaya gespielte junge Tennisspielerin, die sehr erfolgreich ist und auch auf dem Weg ist, die allergrößte zu sein. Die hat im Gegensatz zu denen auch schon fette Sponsorenverträge und ist für beide das Nonplusultra. Und als sie zum ersten Mal in live auf dem Tennisplatz sehen, sind beide unglaublich angetan. Verlieben sich beide und in ihrer Rivalität, die sowieso zwischen ihnen besteht, wird diese Rivalität ergänzt, weil sie um sie buhlen. Und wir kriegen in ganz verschiedenen Zeitebenen diese Geschichte dieser Dreierkonstellation erzählt. Ja, wir springen immer wieder vor und zurück. Wir beginnen irgendwo im Jetzt, im ganz spät, dann springen wir ganz zum Anfang zurück, dann wieder mal dazwischen und kriegen dann immer wieder zum passenden Zeitpunkt die passende Episode aus der Vergangenheit serviert, warum gerade die Leute sich so verhalten, was dem vorangegangen ist und warum das so tief in denen sitzt, dieses Gefühl, was sie im Moment des Handels so zu dem bewegt, was sie dann tun. Und das fand ich wirklich, wirklich toll gemacht, weil ich das zu jeder Zeit gefühlt habe. Und immer genau ablesen konnte an den Figuren, wie die innere Welt aussieht. Das fand ich fantastisch. Also das ist ein sehr ruhiger Film, ein sehr zurückgenommener. Ich glaube, du magst ihn nicht. Ich glaube, könnte das einfach viel zu artsy sein. Das ist wirklich, wenn man den Vibe nicht mag, dann hat man verloren. Und mich hat er aber genau getroffen. Ich fand das fantastisch. Es ist wahnsinnig geil gespielt von allen. Also sowohl die beiden jungen Darsteller, die ich beide jetzt nicht kannte, waren super, als auch Zendaya, die großartig war. Aber wir wissen auch seit Euphoria, dass die auch richtig gut schauspielern kann. Also, ich habe wenig erwartet, weil, wie gesagt, Sandro mir das so ein bisschen gestaucht hatte, die Erwartungshaltung, weil er meinte, ihm hat das nicht so zugetan. Mhm. Aber ich fand's geil. Also,
das ist so ein CCL bei mir. Ich habe die Kritiken gelesen zum Teil und auch gehört und habe halt, das Thema interessiert mich überhaupt nicht. Ich hasse Tennis, ich mag Zendaya nicht. Eine Dreiecksgeschichte, die sich um Tennis dreht, könnte mir daher natürlich nur sehr, sehr schwer verkauft werden. Deswegen habe ich mir den nicht angesehen, kann ihn also auch nicht blöd finden. Wenn du möchtest, dass ich ihn blöd finde, damit wir am Ende des Jahres uns nochmal streiten können, dann kann ich mir den natürlich noch angucken. Ich mochte ja die meisten anderen Filme von dem Typen auch nicht. Also ich weiß nicht genau.
Ja, Luca Guadagnino, der Vollständigkeit halber.
Ich mochte Call Me By Your Name nicht.
Den fand ich ja auch so Bones fantastisch.
Bones and All fand ich auch nur mittelmäßig. Wenn ich so sehe,
fand
was
ich
er in
gut.
nächster Zeit noch
Suspiria Remake hat er auch gemacht, ne? Fand ich auch fantastisch.
Ich hab den noch nie gesehen, das Remake. Vielleicht mache ich das nochmal, weil wir ja nochmal vielleicht über so eine Folge nachdenken. Remake versus Original. Und das Original kenne ich und mag ich. Mal gucken, vielleicht muss ich mir. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, der ist nicht für mich gemacht. Und dann müsste ich ihn kaputt machen. Und warum?
Ach, ich habe da kein Problem mit, weil ich kann auch ganz oft. Also bei mir ist es ja so, wenn ich einen Film auf dem Level gut finde, dann sind das immer sehr streitbare Filme, weil das immer Filme sind, die nicht nur Everybody's Darling sind. Weil wenn es Filme sind, die alle pleasen, dann kannst du dir sicher sein, dass ich dem nicht mehr als eine, weiß ich nicht, 7,5 gebe. Das ist meistens so. Das sind bei mir schon die etwas spezielleren, die ich dann wirklich in dem Maße toll finde. Und da ist es dann auch immer so, dass es logisch ist, dass es streitbare Titel sind.
Mhm. Ja. Ich lasse den. Ich lasse ihn dir jetzt, und kannst du gerne. Ja,
jetzt ärgere ich mich fast ein bisschen, dass ich den wirklich nur so jetzt auch so angekündigt habe und mit dem Gefühl in die Folge gegangen bin, dass der auf jeden Fall schon mal besprochen worden ist. Und jetzt habe ich den so ein bisschen stiefmütterlich an die Seite gelegt.
Du, mir hat's gelangt. Also du kannst ja, wenn ich fertig bin, einfach noch mal drüber reden und das lassen wir als Bonus-Cut hinten hängen.
Naja.
Ja, warum denn nicht? Ja, Ich daune uns jetzt alle jetzt hier gleich nochmal mit meinem Film. Im Sinne von, wer hätte das gedacht? In der letzten Nacht ist scheinbar Donald Jodokus Trump zum Präsidenten der, weiß ich nicht, sind das noch die Vereinigten Staaten? Ich glaube eher nicht. Der gespaltenen Staaten von Amerika geworden.
Ach, wir besprechen jetzt Civil War.
Ja, das kommt demnächst. Nein, ich habe The Apprentice geguckt. The Apprentice.
Ach so.
Der Film von Ali Abbasi, geschrieben von Gabriel Sherman, über die jungen Jahre von Trump in den 70ern, 80er Jahre. Eigentlich ist das Roy Cohn, der Film. Und der Roy Cohn war damals so eine wichtige Persönlichkeit, dass er sich mit Donald J. Trump damals einfach seinen Apprentice geholt hat, seinen Lehrling, um jemanden mal an die Spitze zu führen mit seinen Grundregeln des Lebens. Und Donald Trump war zu der Zeit halt eben ein noch, ja, im Grunde niemand. Sein Vater war die große Nummer, Fred Trump. Der hatte zwei Söhne, einen, den er nicht mochte und den anderen konnte er gar nicht leiden. Und den er nicht mochte, das ist Donald Trump. Den anderen, den er gar nicht leiden konnte, der ist leider nur relativ jung noch gestorben. Der war quasi das schwarze Schaf der Familie. Und Donald Trump will halt, wir lernen ihn kennen in einer Zeit, in der er ganz viele tolle Ideen hat, die maßgeblich dazu führen sollen, dass er sich endlich emanzipiert. Sein Vater nimmt ihn nicht ernst. Geschäftsleute nehmen ihn nicht ernst. Er hat wilde Ideen, wie man eine schlechte Gegend in New York zu was Besserem machen kann, zu was Neuem machen kann. Dafür braucht er ganz viel Geld. Und was er vor allem braucht, sind Kontakte. In einem Nachtclub lernt er dann Roy Cohn kennen, der ein sehr berühmt-berüchtigter Anwalt war, der sehr skrupellos war, der seinen maßgeblichen Teil seiner Karriere in der McCarthy-Ära ist er also zur Bekanntheit geworden, weil er mit dem damaligen Senator McCarthy eben die Jagd auf die sogenannten unamerikanischen Umtriebe gemacht hat. Also im Grunde haben sie Kommunisten gejagt und dabei auch etliche Nicht-Kommunisten denunziert. Und mit sowas hat er dann sein Geld verdient. Roy Cohn ist so dieser Art Anwalt, der ruft dich an, der schnauzt dich an, der brüllt dich an, einfach um dich einzuschüchtern, weil einfach 7 von 10 Leuten dann schon umfallen. Und das ist halt das, was er ihm beibringt. Er bringt ihm seine 3 Grundregeln bei, die man gerade im Wahlkampf 2016 von Donald Trump dann eben kennenlernen durfte und die uns seitdem begleiten. Die 3 Grundregeln von Roy Cohn sind erstmal Attacke, Attacke, Attacke. Wenn dich einer angreift, dann greifst du zurück an. Wenn er kommt mit dem Messer, dann hast du eine Bazooka dabei. Es muss immer lauter, es muss immer brutaler sein. Die zweite Geschichte ist, niemals etwas zugeben, immer alles leugnen. Und die 3. Regel ist, immer als Gewinner rausgehen. Immer sagen, man hat gewonnen, auch wenn man verloren hat. Und das sind ja alles Sachen, die wirklich so drin sind in diesem Typen, die wir die ganze Zeit auch in den Vorwahlkampfgeschichten sehen konnten. Das ist halt sein Mantra, das Mantra seines Lebens. Er macht seitdem nichts anderes. Das erzählt also die Geschichte, wie die beiden sich kennengelernt haben, wie Donald Trump dann langsam Geld gemacht hat, wie es auch Roy Cohn erging, der 1986 an AIDS gestorben ist, zu einer Zeit, in der man nicht öffentlich schwul sein durfte, schon gar nicht, wenn man irgendein öffentliches Amt inne hatte, da wurden nämlich Schwule, Homosexuelle gar nicht zugelassen. Und gerade wenn man einen Hintergrund hatte wie Roy Cohn, was die unamerikanischen Umtriebe anging, dann war das für ihn natürlich alles schwer. Sensationell gespielt von Jeremy Strong. Also der hat mich wirklich weggeblasen. Ich habe mir, nachdem ich den Film gesehen habe, noch 2 Stunden lang Interviews mit Roy Cohn angesehen und es ist erschreckend, wie gut der den spielt. Also wirklich, dass man mittlerweile gewohnt ist, dass jeder Hans Dampf irgendwie Trump nachmachen kann. Und gerade bei SNL, also bei Saturday Night Live, sind die Sketche mit und um Trumps einfach immer, immer brillant. War das jetzt nicht so verwunderlich, dass Sebastian Stan, also Bucky, der Winter Soldier, hier Donald Trump spielt, der am Anfang noch ohne die meisten Manierismen auskommt und nach hinten raus werden die dann immer mehr. Die Art, wie er seinen Mund so stülpt oder sowas, das fehlt am Anfang, das kommt erst später, weil das mit dieser Art zu tun hat, wie er spricht, wie er artikuliert, wie er die Sätze halbiert und solche Geschichten. Auch Sebastian Stan macht das hier super. Maria Bakalova spielt die Ivana Trump, das macht sie auch toll. Aber Jeremy Strong, das ist eigentlich der Jeremy Strong-Film. Immer wenn der in der Szene ist, dann ist das der ganze Bildschirm voll mit diesem Typen. Das ist ganz interessant gedreht. Das hat nicht einfach diesen 70er-Jahre-Look, sondern das ist nachträglich noch mehrfach bearbeitet. Das hat auch einen anderen Bildausschnitt. Das ist nicht 4:3, aber es ist ein breiteres 4:3 mit den schwarzen Rändern rechts und links. Ich habe da den Fachausdruck gerade nicht für. Man sieht, dass da viel Geld in der Nachbearbeitung reingegangen ist, um den Film wirklich, also der sieht 1A so aus, wie als wäre der aus der Zeit. Das ist so ein Ding, wo sie nicht einfach nur Kostüme und die Stadt und die Autos, sondern einfach der ganze Look auch vom Film sieht aus wie ein alter Film, der hat Filmrisse drauf und all so ein Kram. Das haben sie sehr geschickt gemacht, spielt damit auch mit einem ganz anderen Farbspektrum, als man es normalerweise sieht. Das hätte ja auch so ein Hochglanzding jetzt werden können. Und der gibt uns halt einen Einblick in, wie ist er geworden, was er heute ist. Also so ein Teilausschnitt. Und es birgt natürlich das Risiko, dass man sich vielleicht dabei ertappen könnte, Donald Trump plötzlich zu mögen. Ne, sowas passiert ja. Also es gab ja mal den Film, in dem Meryl Streep die Margaret Thatcher gespielt hat. Und da hat Graham, mein Kumpel aus Liverpool, wir haben ihn eingangs ja erwähnt, hat gesagt, ich kann mir den nicht ansehen. weil ich mag die Schauspielerin und ich weiß, was die kann. Und am Ende ertappe ich mich dabei, wie ich die einzige Frau, die ich in meinem Leben je gehasst habe, vielleicht plötzlich ein Quäntchen Verständnis für hätte. Und das kann ich nicht machen. Und man läuft Gefahr, dass das hier auch so ist, weil man sieht halt, er ist eine absolute Wurst in Pelle, dieser Typ. Und der macht nur dumme Dinge. Und dann sagt ihm jemand was und was er ab da wie Muttermilch aufgenommen hat und nie wieder loslässt, bis zu dem Punkt, wo selbst sein Mentor nicht mehr weiß, mit wem er es zu tun hat und eigentlich schon schmunzeln muss. In der größten Niederlage von Roy Cohn muss Roy Cohn eingestehen, dass er sein Meisterwerk abgeschlossen hat, weil Donald Trump jegliches Mitgefühl auf diesem Weg eben verloren hat. Ich fand den wirklich spannend. Ich habe den gerne geguckt. Er kriegt leider wenig Liebe. Das liegt auch daran, dass es diverse Unterlassungsaufforderungen von einem gewissen D. Trump gab, diesen Film gar nicht zu veröffentlichen. Es gibt auch diese charmante Geschichte, dass ein Multibillionär, der gerne Trump unterstützt, hier auch 500.000 Euro für diesen Film beigesteuert hat als Produzent, weil er dachte, es wird eine Pro-Trump-Dokumentation. Und dann hat er die ersten Teilschnitte gesehen und dann hat er so lange geklagt, bis ihm jemand seine Anteile abgekauft hat, weil das natürlich nicht geht, dass sein Geld in so einem Film drin ist. Trump kommt nicht gut weg. Hier sind auch die Anschuldigungen von Ivana, dass er sie einmal vergewaltigt hat. Die werden hier ausgespielt, das sieht man. Auch andere Anschuldigungen, die im Raum stehen, immer wieder, für die er zum Teil auch verurteilt wurde, was den Amerikanern ja mittlerweile auch egal ist. Die sind hier alle zu sehen. Insofern ist das auf gar keinen Fall ein Pro-Trump-Film. Nein, man hat auch an keiner Stelle irgendwie Respekt oder gar ein Gefühl für ihn. Ich finde, man sollte den sich mal ansehen, um dieser Person vielleicht ein bisschen näher zu kommen. Alles, was faktisch belegbar ist, ist hier wahr. Es gibt natürlich die berühmten Szenen, bei denen niemand dabei war. Aber der Drehbuchautor, der im Grunde das Key-Element hier ist, es ist eben nicht der Filmemacher. Es ist nicht Ali Abbasi, der jetzt hier diesen Film quasi mit dem Film hausieren gegangen ist, sondern es ist Gabriel Sherman, der für mehrere Bücher, die er über Trump schon geschrieben hat, ganz, ganz lange recherchiert hat. Also das ist schon ziemlich fundiert. Es sieht super aus. Es ist kein spaßiger Film, schon gar nicht mit dem, was wir jetzt wissen, was noch alles auf uns zukommt. Aber ich finde schon, das ist ein wichtiger Film. Hat schon Eindruck hinterlassen, auf jeden Fall.
Ja, gut.
Tja, was soll man sagen?
Ich glaube,
ne?
ich würde mir den angucken. Aber es hat natürlich einen ganz großen Abturn für mich. Das ist diese Optik. Ich mag diese...
Ich mag das nicht.
Diese 70er-Jahre-Optik einfach nicht. Ich kann das nicht. Ich fand auch The Holdovers da ganz furchtbar in dem Punkt. Dass ich konnte das nicht sehen. Ich fand es so unästhetisch, wie es nur geht. Aber so rein inhaltlich und schauspielerisch klingt es sehr interessant. Und es ist natürlich extrem am Puls zur Zeit. Natürlich, jetzt kommt es ja auch nicht von ungefähr, dass der jetzt so piekt und rauskommt und jetzt so um die Ecke geht, das ist schon klar.
Ja.
Und es ist sicherlich im Zusammenhang mit jüngsten Ereignissen nicht schlecht, wenn man das mal gesehen hat. Hilft vielleicht auch beim Einordnen von vielen Sachen ein bisschen mehr. Und tja, viel mehr will ich gar nicht dazu sagen.
Nee, alles andere werden wir in den nächsten Jahren sehen.
Absolut. Aber was wir nicht in den nächsten Jahren sehen, was sich jetzt einstellt, ist dieses bullig-warme Gefühl im Bauch, weil ich fand es schön heute. War gut. Hatte ich Bock. Hab alles rausgehauen, was ich hier so am Start hatte. Und nicht auszudenken, wenn Steven noch da gewesen wäre, der hat ja mehr gehabt als wir beide zusammen.
Ja.
Das ist, aber wir haben es ja nicht gesagt, er ist leider krank geworden. Wir wünschen auf jeden Fall sehr, sehr viel gute Besserung. Und hoffen, dass er dann nächste Woche in bester Duracell-Häschen-Manier durch diese unzähligen Filme durchballert, weil sonst wird es ja eine 5-Stunden-Folge nur mit Steven als Duracell-Häschen. Das könnte dann irgendwann anstrengend werden, ab Stunde 4,5. So.
Da muss er ja schon lange... Ach, wir sollen nicht immer garstig sein. Aber der geht ja nur mal um 19:32 ins Bett, deswegen so lang wird die Folge nicht.
Ja, ja, aber letztens hat er es mal bis 1935 geschafft. Also da geht schon was. Ah, mein Mo, bis bald, würde ich sagen. Wir sehen uns wieder. Ich gucke mal, wie ich die nächsten Wochen dazu komme, hier Podcast aufzunehmen, weil ich bin viel unterwegs und weiß noch nicht so genau. Aber ich habe natürlich mehr als würdige Vertreter, die hier auch mit...
Was heißt Vertreter? Das ist unser Podcast. Du bist der Gast.
Ach so.
So rum ist es mittlerweile. Also,
ja, dann willst du vielleicht die Verabschiedungsfloskel jetzt anfangen, wenn wir an der
Stelle... Die teilen wir uns ja sowieso. Insofern ist das ja Quark.
Geht ja nur um den Anfang. Das ist wie beim Hochzeitskuchen schneiden, die Hand, die oben ist und so, weißt du?
Nee, weiß ich nicht. Wir haben sowas nicht gemacht. Bei uns gab's ein Buffet und dann haben wir die Familie sitzen lassen und sind zu einem Festival gefahren.
Das ist so absolut vernünftig. Ne? In diesem Sinne. Tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Bye-bye-chen, ihr Nasen.
Schöne Küken.